Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 329. Heute gibt's die Review zu der Horrorshow at Extreme Rules 2020. Es gibt den Rückblick heute auf alle Ergebnisse und auf die Geschehnisse. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Heute ohne Effekte, habe ich mir gedacht, weil ne, doppelt gemoppelt muss ja auch nicht sein.
Heute nur knallharte Fakten fokussiert, einfach nur runtergerattert, 3 Minuten Review, fertig.
Genau, aber auch demnächst machen wir dann auf jeden Fall auch ein Cinematic-Match von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Da bin ich ja, sehr dafür.
Ich wäre mal für so einen Cinematic-Podcast. Also richtig viel so, wir machen ein richtig geiles Video dazu, stellen es aber dann nur als Audio-File online. Und dann sagen wir, Leute, das sah so gut aus, ne?
Das wird dann so ähnlich wie die Szene aus dem Swamp-Fight-Match werden, wo Bray Wyatt und Braun Strowman da die Monolog gehalten haben quasi.
Mega.
Mega. Also,
genau, du redest dann und ich mach 3 Minuten lang. Aber auch lauter, als du redest.
Das ist ganz wichtig. Ich werde dann auch versuchen, ein bisschen leiser zu reden und einfach auch nur sinnloses Zeug von mich hinzulabern. Ja.
Nee, aber Swampfight, man weiß nicht, wie wir ihn finden. Kommt erst ganz am Ende. Kann man jetzt noch nicht raushören.
Genau, also noch, wir sind total unparteiisch und neutral, wie sich das gehört. Wir gehen heute den Event hier für euch durch. Und da würde ich mal sagen, steigen wir doch gleich hier mit vielleicht einer kleinen Frage ein, weil der Pierre hat uns angehauen über Facebook und hat eine kleine Frage, so ganz, wie soll man sagen, zur Besetzung rund um Extreme Rules hier quasi gestellt. Und er hat uns eine sehr, ich nenne es mal, statistisch angehauchte Frage gestellt. Er schreibt, ich bin nicht gehypt auf Extreme Rules. Es fehlen eindeutig Stars auf der Card. Dieses Mal waren Styles, Bryan, Owens, ne, Owens war immer in der Kickoff-Show, Orton haben wir auch noch ganz kurz gesehen, Reigns und Lesnar nicht dabei. Meine eigene Recherche hat ergeben, in den letzten 71 Main-Roster-Pay-Per-Views war mindestens einer dieser 6 auf der Card und das, obwohl Owens und Styles erst später debütierten, Bryan sein vorübergehendes Karriereende hatte, Reigns an der Leukämiepause hier unterwegs gewesen ist und Lesnar ja vergleichsweise selten zu sehen gewesen ist. Der letzte Pay-Per-View ohne einen dieser 6 war TLC im Dezember 2014. Und jetzt die Frage, was sagt ihr zu dem Standing der bei Extreme Rules aktiven Stars? So, also Owens war ja dabei, der hat die Frage ein bisschen früher hier abgeschickt, aber natürlich die anderen 5 waren hier nicht zugegen und das ist jetzt auch eigentlich die Frage dahinter, fehlen WWE derzeit die Stars für die Events oder will man die hier vielleicht auch gar nicht haben, Kai?
Ich glaube, da kommen halt viele verschiedene Faktoren zusammen, ne? Also du musst halt einmal natürlich bedenken, ein Styles wurde extra zurückgehalten für SmackDown, Randy Orton wird irgendwie zurückgehalten, also als großer Name für Raw, weil natürlich auch da Einschaltquoten wegbrechen, du guckst, okay, wie können wir da ein bisschen taktieren? Dann kommt noch die Corona-Krise hinzu, die natürlich auch dafür sorgt, dass wir auch teilweise vielleicht Bryan da nicht sehen, aber auf jeden Fall einen Roman Reigns nicht sehen. Also das sind halt verschiedene Faktoren. Ich find's trotzdem irgendwie interessant, dass dann so viele Leute nicht auf der Card sind. Muss trotzdem sagen, dass du ja eigentlich mit einem Rey Mysterio oder auch einem Rollins schon Stars auf der Card hast. Ne? Also wo Rollins, glaube ich, auch gefühlt bei jedem Pay-Per-View 2-mal antritt. So, der ist ja schon ein großer Name, definitiv. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man es jetzt so daran festmachen kann, dass da die Namen fehlen. Also ich glaube jetzt nicht, dass mit einem Roman Reigns auf der Card oder noch einem Kevin Owens in der Main-Show, ob ich dann gesagt hätte, ja, jetzt hätte ich aber Bock. Also kommt, glaube ich, weniger durch die Namen. Klar hat man immer seinen Lieblingswrestler. Wenn jetzt ein AJ drauf ist, freue ich mich automatisch auf das AJ-Match. Aber ich glaube trotzdem, die Besetzung ist hier gerade für mich persönlich ein geringeres Problem. Da gibt's andere Baustellen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Das wäre auch meine Antwort gewesen, dass diese Card nicht darunter gelitten hat, dass Stars fehlen, sondern die Leute, die da sind, die können ja alle was im Großen und Ganzen. Und ich muss dazu sagen, ich bin ehrlich gesagt auch aktuell ganz froh, dass die Events nicht ganz so lang sind. Ich finde diese 2,5 Stunden, maximal 3 Stunden, was wir zuletzt gehabt haben, finde ich eigentlich recht angenehm. Wenn wir jetzt mal die 6 Leute damit so um drauflegen, quasi Kevin Owens in die Main Show packen und dann eben noch ein paar mehr Matches drauflegen, dann sind wir wieder bei den 3 bis 4 Stunden. Muss ich auch nicht immer haben. Was aber ganz deutlich wird, ist eher die Tatsache, dass hier eben die Charaktere mir ein bisschen fehlen. Es fehlt mir die Entwicklung, es fehlt die Tiefe. Das bringen aber auch diese Leute nicht mit, sondern diese Leute bringen eher so das Standing und die Vorgeschichte vielleicht ein bisschen mit, dass man sich da ein bisschen mehr emotional involviert fühlt. Ich glaube, das ist was bei vielen Wrestlern, die jetzt hier auf der Card gewesen sind, auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat, gerade auch wenn man sich so ein bisschen den Main Event anschaut, vielleicht auch, dass wir so einen Dolph Ziggler hier dann eben in einem Championship Match nochmal gesehen haben. Ich glaube, das fehlt eher, aber insgesamt fehlen eben die super großen larger than life Superstars. Das ist, und die entsprechenden Geschichten, die mich emotionalisieren. Das ist das, was mir fehlt. Die Statistik, die der Pierre hier eingeworfen hat, die finde ich super interessant und das, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn, kriegen das ja häufiger mal mit, wir haben auch hier den Lukas, der zum Beispiel auch immer unsere Bananenwertung irgendwie kategorisiert und dann irgendwie nachschaut, wie wir da gewertet haben. Das finde ich auch immer super spannend und jetzt sowas. Finde ich cool, dass ihr euch da auch so die Zeit nehmt.
Ich liebe sowas, ja, ne?
Sowas zu machen, genau.
Also ich bin ein ganz großer Sucker für so Statistiken. Also deswegen trage ich ja auch überall ein, bei welchen Wrestling-Events ich war und wen ich da wie oft gesehen habe. Also ich feiere sowas richtig heftig.
Ja, das große schwarze Loch 2020 bei dir.
Ja, wirklich, einfach auch nichts gemacht.
Genau das. Aber lass dann mal hier, ich hoffe, wir haben die Frage so ausreichend beantwortet. Schreibt uns auch gerne da mal. Also hätten jetzt vielleicht die Leute, die jetzt hier gefehlt haben, hätten die vielleicht für euch den Unterschied gemacht? Das ist die andere Frage. Lass mal hier anfangen mit der Kickoff-Show natürlich. Die Kickoff-Show hat mal ein Match, was natürlich noch per Twitter angekündigt worden ist.
Klar. Und das war
natürlich Kevin Owens gegen Murphy. Also da wurde die Fehde hier so ein bisschen weiter gesponnen im Prinzip. Und das sind zwei talentierte Leute. Und das war, ich fand, auch ein relativ flott geführtes und sehr unterhaltsames Kickoff-Show-Match. Für die knappen 9 Minuten, die es gewesen sind, ging das hier schön hin und her. Es war eine gewisse Härte da. Hat mir gefallen, das kann man so machen. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall eins der besseren Kickoff-Show-Matches. Also wir haben ja ganz häufig so einfach nur irgendwelche Füller-Dinger, die auch irgendwie langweilig sind, so vom, da wird dann 9 Minuten rumgerollt und da passiert nichts. Aber in Kevin Owens und Murphy können es ja wirklich. Die haben ja auch natürlich ihre Story, auch wenn es jetzt irgendwie nicht mega tiefgehend ist, halt durch diese Eye for an Eye oder Rollins Rey Mysterio-Fehde. Das finde ich passend. Murphy zeigt auch wieder, dass das irgendwie kann. Ich finde es halt so ein bisschen schade. Also ich mag den in diesem Rollins-Stable, aber auch hier wieder, du siehst es, der ist eigentlich immer nur dazu da, um so die Niederlagen einzustecken. Mhm. Und der kann ja eigentlich viel, viel mehr. Also der kann ja wirklich richtig gut wrestlen.
Absolut.
Und das finde ich so ein bisschen schade, dass er da, also ich sag mal, lieber so einen Spot zu haben, als wieder irgendwie mit seiner Flutterbuchse rumzulaufen und gar nicht oder bei Main Events zu wresteln, ne? Dann ist das hier schon besser. Nur ich hoffe, dass er im Laufe dieser weiteren Rollins Monday Night Messiah Ding irgendwann nicht untergeht oder irgendwann hinten rüberfällt.
Ja, er muss hier auf jeden Fall irgendwann ausbrechen. Das ist eben eigentlich auch der Sinn, den ja so ein Stable haben sollte. Gerade auch wenn dann irgendwann mal wieder ein Austin Theory, auch da noch keine neuen Informationen, wo der abgeblieben ist, ne? Corona-Krise, Stichwort. Auch wenn der wieder da ist, das ist ja prädestiniert dafür, dass irgendwann einer der beiden ausbricht oder beide ausbrechen und dann eben zum Singles Competitor wieder werden. Und das ist hier auch ein Murphy, der bringt das eigentlich alles mit. Der bringt die Härte mit, der bringt die Agilität mit. Das hat man hier auch gesehen. Und die beiden haben gut miteinander gearbeitet. Und am Ende ist es dann eben so gewesen, dass Kevin Owens hier erst den Meteora nie hier quasi gekontert hat mit dem Superkick. Und dann gab es den Stunner, dann war es 1, 2, 3 vorbei. War aber durchaus ein unterhaltsames Kickoff-Show-Match. Das konnte man so machen. Im Kickoff wurde auch noch hier ein bisschen auf die einzelnen Matches eingegangen. Und halt oder interessant vielleicht auch hier, ist dann vielleicht die Tatsache, dass wir auch noch einen Devon Dudley gesehen haben, der auch noch ein paar Tipps an The New Day für ihr Tables-Match gegeben haben, was aber auch ein bisschen awkward gewesen ist, oder?
Ja, also ich muss generell sagen, also wir werden ja auch später nochmal drüber reden, über Apollo Crews und wo er jetzt wirklich ist, ne? Und auch, dass dann ein Ric Flair oder auch halt, klar ist jetzt ein Devon Dudley nicht so alt wie ein Ric Flair, aber dass du dann die Leute unbedingt nochmal vor die Kamera zerren musst und selbst wenn sie auch Backstage irgendwo rumlaufen oder so. Also ich bin kein Fan davon, da noch mal extra irgendwie Risikogruppen dazu zu holen und auch zu zeigen, guck mal, hier ist er. Also ich finde das nicht gut.
Ja, es war halt hier so ein bisschen für den Feel-Good-Moment irgendwo, dass man diesen, diesen Tischexperten quasi noch mal mit reinbringt.
Trotzdem.
Natürlich auch so dieses Comedy-Segment. Ich brauche das auch nicht unbedingt. Und es war ja auch im Endeffekt nur eine kleine Reminiszenz irgendwo, auch dass dann New Day noch gesagt haben, so, nee, Devon hat ja gesagt, so, ja, ich habe euch auch mal durch den Tisch befördert. Ne? Wir haben sehr viele Leute durch den Tisch befördert, euch aber auch. Und so, ah, wirft doch nicht wieder die alten Kamellen hier hoch irgendwo. Das fand ich so ganz nett. Das konnte ich, damit konnte ich dann leben. Da habe ich auch nicht so sehr an Corona gedacht, muss ich dazu sagen. Ich fand es eher eine nette Stippvisite hier nochmal. Aber Devon Dudley hat ja auch eine Wrestling-Schule jetzt kürzlich eröffnet, seine eigene. Also nur so als kleiner Hint ja an der ganzen Geschichte. Und dann kommen wir doch auch mal zum Maincard. Erstmal vorweg, Kai, wie hat dir hier das Intro gefallen und wie hat dir das Setup gefallen, wenn man da von Setup reden kann?
Also, dieses Horror-Show-Ding, das war ja dann auch schon in diesem Intro sehr Horror, vielleicht auch ein bisschen Trash-mäßig aufgezogen. Was mir doch schon ganz gut gefallen hat. Aber natürlich auch viel mit den Szenen von einem Bray Wyatt dabei, einfach noch mal ganz viel Stock-Footage rausgehauen, was man noch irgendwo auf der Festplatte richtig, hatte. Ja. Nur dieser Bruch zwischen diesem düsteren Trailer und dann Neon, Grün, Lila, Farben und Schieß mich tot, Lasershow. Das war so ein ganz komischer Stilbruch, der da auf einmal drin war.
Ich hab's auch nicht verstanden. Also erstmal, ich musste lachen bei diesem Intro. Also A, es war super lang mit dem ganzen Gekreische und so. Ich musste aber lachen, als diese mysteriöse Stimme gesagt hat, sinngemäß, es ist wie ein Autounfall und sobald du einen Blick erhaschen konntest, kannst du nicht mehr wegsehen. Und ich habe ja schon gesagt, ob nicht eventuell dieser Horrorshow-Slogan, ob das nicht eventuell ein Spoiler ist. Und ich glaube, auch hier haben sich Leute kaputt gelacht, als sie es geschrieben haben. Und ansonsten bin ich bei dir. Ich finde auch, dass man, wenn man hier schon so eine Horrorshow verkauft, dann musst du das auch irgendwie ein bisschen anders machen und nicht auf einmal, ja, wie gesagt, die Neon-Reklame hier raushängen lassen, als wenn du irgendwo da in Night City unterwegs wärst oder sonst irgendwas.
Also da kannst du auch mal so einen Kürbis auf die Stage packen. Meine Vogelscheuche auf den Ringpfosten.
Kann man schwarze Laser machen? Ich glaube nicht, oder?
Keine Ahnung.
aber halt irgendwie, dass es wenigstens ein bisschen dem Slogan entspricht. Irgendwie,
wenn passend man das dazu schon auch übrigens immer dieser Schrei, der bei Horror Show at Extreme Rules kam. Wo ich auch gedacht habe, so, Mann, beim ersten Mal dachte ich noch, ja, hab ich irgendwas an Ohren? Und dann habe ich so wie 4, 5, 6 Mal gehört. Haben mir gedacht, Mann, wer nickt denn sowas ab?
Ja. Es war auch schon ein bisschen drüber irgendwo. Es hat nicht so kohärent gewirkt in der Präsentation, wie man sich das jetzt hier vorgestellt hat. Das zieht sich aber, wie ich finde, durch den gesamten Event. Also, dass das nicht alles wie aus einem Guss gewirkt hat, sondern alles ein bisschen improvisiert zusammengewürfelt. Vielleicht auch da den aktuellen Möglichkeiten verschuldet. Natürlich auch da, wenn man dann auch jemanden wie eine Paul Heyman noch rausschmeißt, jemanden, der auch auf solche Sachen natürlich achtet. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das jetzt wieder alles unter einen Hut zu kriegen. Und damit können wir dann eigentlich auch ganz gut hier in Richtung Opening Contest starten. Da haben wir das Match um die SmackDown Tag Team Championships gehabt zwischen den Champions The New Day und Nakamura und Cesaro. Und ja, es war ein Tables-Match. Und es war, wie ich fand, dummerweise nach den neuen Tables-Match-Regeln, was mir überhaupt nicht gefallen hat, sage ich gleich vorweg. Also, dass du einen einzigen Gegner quasi nur durch den Tisch befördern musst. One Table to a Finish, muss man so auszudrücken. Wie hat dir hier das gefallen, so vom Ablauf her?
Also, ich habe mir direkt gedacht, oh, da hat der Olaf erstmal was zu meckern, als es dann hieß, ja, das reicht ein Tisch.
Du kennst mich zu gut.
Was natürlich aber auch, also ja, finde ich auch Käse. Ich bin auch großer Fan generell von Elimination Rules. So, das mag ich ja auch. Also, klar, du hättest auch sagen können, okay, du musst beide durchschmeißen, so wie du das haben wolltest, und man darf trotzdem irgendwie weiter mitcatchen. Trotzdem gibt das natürlich so ein bisschen eine andere Spannung, weil es eben ist, okay, jeder Spot, der könnte es jetzt das Match beenden. Weil ich sag mal, wenn jetzt ein Elimination-Ding zum Beispiel ist, oder auch wenn einer dann da drin bleiben darf, weißt du, okay, es gehen im Normalfall 3 Tische kaputt. So, bevor das Finish kommt. Das ist dann auch immer so ein bisschen vorhersehbar. Wie bei so einem Tour of Three Falls Match. Du weißt, es wird immer 1-1 stehen.
Es gab auch schon andere
Tour. Ja, das ist dann aber 1 von 10 oder sowas.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich, aber diese Spannung, die du hier ansprichst, die habe ich tatsächlich nicht so gespürt, weil mir hat tatsächlich dieses Anteaser, dieses ständige, wir bauen einen Tisch auf und dann gibt's irgendeine Aktion, die wird angedeutet, die wird dann aber gekontert. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, obwohl, das muss ich auch gleich vorweg sagen, der Kampf war gut, der Kampf war schnell, da war viel Action drin, es waren viele schöne Aktionen, viele spannende Aktionen drin, innovative Aktionen auch. Aber dieses ständige Anteasern hat mich tatsächlich eher ein bisschen rausgerissen, weil ich mir am Anfang dachte, passiert eh nicht und dann irgendwann musste halt dieser Punkt kommen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Mir hat trotzdem gefallen, dass es hier nochmal irgendwie so kreativer. Also zum Beispiel, um jetzt eine Sache zu nennen, dieser Table-Spot, wo Cesaro draußen lag, Kofi dann rüberspringen wollte und auf einmal er so zur Seite ging und dann er und Nakamura den Tisch so aufgestellt haben, dass Kofi da so frontal gegenspringt. Habe ich jetzt so auch, zumindest jetzt eben aus dem Gedächtnis her, auch noch nie so gesehen oder schon ganz lange nicht mehr gesehen. Also, ich fand trotzdem, dass sie hier die Tische kreativ eingesetzt haben, auch wenn sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn ich sehe, wie so ein Tisch da umgekippt steht, also die Bodenseite nach unten und die Füße nach oben, da dachte ich auch, okay, könnte auch jetzt ein iPhone-iMatch werden, man weiß es nicht. Also weil das sieht immer sehr gefährlich aus, aber ich mochte das. Also auch, du hast gemerkt, Cesaro und Shinsuke, ja, also so gibt's noch einige Abspracheprobleme.
Ja.
Aber irgendwie, mir hat das Spaß gemacht und ich fand, das war ein echt guter Opener.
Ich fand das auch, das war unterhaltsam. Das war ein schön flott geführtes Tornado-Tag-Team-Match, was wir im Endeffekt hier gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es diese Stipulation gebraucht hätte. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen mehr Spaß mit einer anderen Stipulation hier gehabt hätte. Aber sei es drum. Die Abschlussaktion war auf jeden Fall super spektakulär natürlich.
Auch,
mit den beiden Tischen, die draußen aufgebaut gewesen sind. Und dann eben einen Kofi, der erst hier den Hurricanrana antäuscht. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, nee. Und dann gibt's halt eben die Ricola-Bomb hier von Claudio Castagnoli, wollte ich fast schon sagen. Aber von
ich bin Olaf, natürlich. Ich bin so cool. Ich habe den schon damals gesehen bei WXW.
Aber es war ja tatsächlich früher sein alter Finisher, die Ricola-Bomb, ne, mit den verkreuzten Armen quasi.
Die war aber generell ordentlich saftig, ne? Also,
richtig, ja.
Also wie der den da durchgezimmert hat durch die Tische, das war schon ganz geil. Und auch das Selling von Kofi Kingston, der dann auch 3 Minuten da noch rumlag in dieser Pose, die auch sehr unbequem aussah.
Das stimmt.
Ich mochte das und ich habe mich auch wirklich für die gefreut, dass die gewonnen haben.
Ja, zwei wie Pech und Schwefel, sage ich da nur. Das hat doch irgendwie Cesaro da noch gesagt. Ich habe es tatsächlich irgendwie nicht gehört oder überhört, ich weiß nicht, aber finde ich ganz geil irgendwo. Also ich gönne denen das. Also ja. Nakamura bin ich eh ein großer Fan von, als einer der wenigen noch hier in der Headlock-Runde. Aber ich mag das sowieso. Cesaro, einer der unterschätztesten Wrestler, die du bei WWE momentan hast. Und auch wenn jetzt dieser Tag-Team-Title-Win nicht unbedingt das Allergrößte ist, was man irgendwie erreichen kann, finde ich, es ist doch irgendwie eine Methode, dass man die beiden hier in den Spot reinbringt. Und wenn die Matches so werden wie das jetzt hier, auch in regulären Matches, dann meckere ich da nicht, oder?
Weißt du, was ich ein bisschen traurig fand?
Nein.
Als die dann gewonnen haben, die beiden, habe ich meine Freunde angeguckt und habe gesagt, ist das eigentlich der erste Titelgewinn von Shinsuke im Main Roster? weil ich diesen US- und Intercontinental-Title-Run komplett vergessen habe, weil die auch einfach belanglos waren. Und der IC-Belt ist ja nicht mal lange her. Also, ja, spricht nicht dafür. Aber ich habe auch Bock, die beiden noch mal so, lass die sich noch mal so ein bisschen mehr absprechen, dass da so ein bisschen geilere Koordination reinkommt. Dann können wir da echt geile Matches sehen.
Ja, eben. Also, ich glaube auch, dass das was Unterhaltsames werden kann. Die sollen jetzt auch ruhig den Titel erstmal ein bisschen behalten, finde ich. Und auch ruhig eine größere Fehde noch gegen den New Day haben. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also, dass die jetzt ein etatmäßiges Tag-Team werden, das erwarte ich gar nicht, sondern ich sehe das eher als Übergangsgeschichte von zwei talentierten Leuten, die man irgendwo unterbringen möchte. Und jetzt will man mal gucken, ob das funktioniert mit den beiden. Ähnlich wie man es damals bei Sheamus und Cesaro gemacht hat. Und
nur, dass sie halt ein bisschen mehr zusammengepasst haben, so von der Art, ne?
Das stimmt. Ich glaube, das wird jetzt auch das Schwierige sein, dass die beiden zusammenfinden in den Interviews, in den Matches selber, dass die miteinander sprechen, dass die miteinander sich koordiniert kriegen. Und daran wird es letztlich auch sich entscheiden, ob die ein festes Tag-Team werden oder ob die einfach irgendwann wieder zusammen auseinandergerissen werden, wo man sagt, ja gut, dann können wir die jetzt auch wieder splitten, weil die funktionieren offensichtlich nicht zusammen.
Ja, das ist, also, so wie du schon gesagt hast, bei der Preview war es, glaube ich, es ist halt komisch, Cesaro in einem Tag-Team zu sehen, wo er dann der Talker ist.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen das Merkwürdige. Aber auf jeden Fall haben wir neue Tag-Team-Champions. New Day haben hier verloren, Nakamura und Cesaro haben gewonnen. Und wo wir gerade bei Champions sind und großen Talkern, danach gab es ein wunderbares Backstage-Segment, wo wir ja Alexa Bliss, Kairi Sane, Asuka und Nikki Cross hier beieinander haben, die sich gegenseitig motivieren, Kai. Mensch, Kai, hier, denk dran, ne? Du bist super und auch wenn du verlierst, bist du immer noch mein Freund, Kai.
Jo, das war cool. Ich großer Fan von. Geile Promo. Gerne mehr.
Ich verstehe nicht, was man sich hier von verspricht.
Ey, ich weiß auch nicht. Also, das war, jetzt mal ganz ehrlich, das war einfach so, das war so eine Toy Story Kingdom Hearts Promo.
ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also, du musst doch, wenn du so ein Segment festlegst, musst du doch irgendwie die Gedanken darüber machen, was daraus erwachsen soll. Was will der Zuschauer fühlen, wenn er das hier sieht? Dann denkt der Zuschauer sich so, ah, die sind alle Freunde, die Mädels, ist doch voll super, ne? Und Kairi sagt dann am Ende, habt Spaß und auch wenn du verlierst, bleiben wir Freunde. So, was?
Ja, aber das fanden ja, das wurde halt ja in Asuka so geguckt, ja, sag das mal nicht. So, das ist dumm.
Ja, aber also, das war die Pointe, dass
Kairi ja, ich glaube, das war wirklich der Gag, ja. Okay. Zumindest hat so gewirkt. Oh.
Hab ich nicht verstanden, offensichtlich.
Weil du halt nicht so schlau bist, um diesen krassen Gag zu verstehen.
Okay, na gut. Lass wir es mal so stehen. Nächstes Match ist dann das Match um die SmackDown Women's Championship und wir haben auf der einen Seite natürlich Champion Bayley, hier begleitet von Sasha Banks und auf der anderen Seite Herausforderin Nikki Cross, begleitet von Alexa Bliss. Und wir haben hier so ein bisschen unsere Bedenken gehabt. Passt das zusammen mit den Stilarten? Und ich bin mir relativ sicher, dass wir beide andere Ansichten zu diesem Match haben. Deswegen überlasse ich erstmal dir die ersten Worte, Kai. Wie bist du hier in das Match reingegangen und wie hat sich das Match dann für dich rausgestellt?
Also reingegangen bin ich komplett mit gar keinem Bock drauf, bin ich ehrlich. Die Story war ja, dass eine Nikki Cross ein bisschen Selbstzweifel hatte.
Genau.
Wie wir es auch vorher in dieser grandiosen Promo gesehen haben. Und das hat auch eine Bayley am Anfang ziemlich gut gemacht, so sehr arrogant. Und dann sie auch so ein bisschen ausgekontert, bis es dann erstmal so in Richtung, okay, so Nikki Cross das erste Aufbäumen ging. Das war dann auch irgendwie ganz cool. Also das hat dann schon Spaß gemacht und hin und her. Dann hat sie auch ganz schnell direkt so ein Nearfall, wo auch so, oh, da ist aber Spannung drin. Nikki Cross ja doch irgendwie auf Augenhöhe. Aber trotzdem, das ganze Ding, also das ging für mich nie so richtig los. Also da war zwar trotzdem irgendwie Energie drin, aber ich war nie dabei. Und ich habe das auch gesehen und habe mir gedacht, ja, das ist alles schön und gut. Und eine Bayley macht da ihre Sache auch in Ordnung. Und Nikki Cross zeigt auch ihre Aktion. Aber als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir trotzdem gedacht, ja, Nikki Cross, alles schön und gut. Aber die ist kein Champion. Also da fehlt noch irgendwie eine Menge, finde ich schon.
Ja, ich meine, im Endeffekt war sie ja hier so der Außenseiter irgendwie, die jetzt zum ersten Mal quasi in diese Situation geworfen wird und davon ein bisschen übermannt worden ist und sicher dafür auch gut verkauft hat. Du hast es gerade richtig gesagt, gerade am Anfang, diese erste Offensive, die sie gezeigt hat, mit den Crossbodies im Ring, mit den Crossbodies nach draußen und wo sie dann auch eine Bayley wirklich an den Rand der Niederlage schon mal gehabt hat, eine Bayley dann eben ja gekontert hat und eine Nikki Cross ja auch immer noch aus dem Bayley-to-Bayley ausgekontert, ausgekickt ist, aus dem Superplex ausgekickt ist. Ich finde, dass das Match die ersten, ich sag jetzt mal, 6-7 Minuten, fand ich das wirklich unterhaltsam und das hat mir wirklich gut gefallen, bis dann so eine zweite Offensivphase von Nikki kam. Und da hat's mich tatsächlich verloren. Es gab so einen bestimmten Moment, wo Bayley ja quasi zwischen die Seile, also in die Ringecke gerutscht ist, mehr oder weniger, und Nikki sie so gegen den Pfosten gedreht hat. Und das wirkte auf mich sehr, sehr merkwürdig. Dann hatte Nikki danach eine Offensivphase mit mehreren mit einem Reverse Suplex und dann auch mit Reverse DDT und mehreren Suplexen dann auch noch hinterher. Und irgendwie fehlte hier was. Ich kann es nicht genau sagen. Da fehlte ein bisschen die Energie, es fehlte ein bisschen der Impact und auch die, weiß ich nicht, die Geschwindigkeit, vielleicht auch ein bisschen die Härte. Ich kann es nicht genau sagen. Und ab da hatte mich das Match so ein bisschen verloren. Und dann müssen wir natürlich auch noch auf das Ende zu sprechen kommen, weil da war es ja dann so, dass wir dann ja auch eine Bayley gehabt haben, die hier wieder nur mit ihrer guten Freundin Sasha Banks helfen und hier siegen konnte, ne, wo dann Sasha den Schlagring reingereicht hat. Wie hast du das gesehen hier mit dem Schlag in die Rippen und dann den etwas merkwürdigen Facebuster, den wir von Bayley hier für den Three-Count gehabt haben?
Das Ding habe ich auch nicht verstanden, also was das jetzt für ein Finisher sein sollte, aber okay. Ja, sind wir mal ehrlich, dass eine Bayley verteidigt war, klar, ne? Und es geht ja im Endeffekt wirklich nur weiterhin darum, diese Bayley-Sasha-Banks-Story weiterzuspinnen. Jetzt unabhängig, ob mir das Match oder nicht gefallen hat, ich mag's, dass es erstmal noch weiter in die gute Richtung geht, dass man es nicht bröseln sieht, dass es weiterhin klappt, dass sie sich da irgendwie gegenseitig helfen, so mit irgendwelchen Tricks, dass da deine Sasha Banks schnell schaltet und sagt, hier komm, nimm den Ring, ich lenke den Rev ab, du schlägst zu, zeigst deinen komischen, was weiß ich, Faceplant-Finisher und gewinnst. Natürlich können wir auch drüber reden, dass es Hinhaltetaktik ist, aber immerhin ist es nicht so dieses, ja, so, wir kennen's, jetzt läuft es so, in 2 Wochen kriselt's, dann ist der Split da. Von daher, lass sie doch noch mal ein bisschen damit durchkommen. Ich find's eigentlich nicht schlecht.
Ja. Ich fand das Finish hier einfach nicht ganz rund, sagen wir es einfach mal so. Du hast als Zuschauer nicht 100% genau gesehen, wie hier der Schlagring zugesteckt geworden.
Das war nämlich das Problem. Also ich musste auch zurückspulen, weil ich mir gedacht habe, was hat sie denn jetzt gemacht? So, weil einfach so ein Boxer in die Rippen, das ist es ja nicht. Und dann habe ich erst gesehen, ah, okay, Schlagring.
Genau, da war halt einfach die Durchführung war halt dann einfach nicht so wirklich gut und das war für den Zuschauer nicht gut gelöst und ich glaube auch in der Halle hätte man das auch überhaupt gar nicht gesehen und entsprechend wäre auch dieses Finish auch vor Zuschauern hätte nicht wirklich funktioniert, auch wenn natürlich auch eine Nikki Cross das hier extrem verkauft hat, das muss man auch mal nochmal dazu erwähnen irgendwo. Finishing Move von Bayley, komisch irgendwo, dann wiederum die Attitüde, die dann Bayley und Sascha hier dann auch auf der Entrance Ramp dann wieder an den Tag gelegt haben, das war dann eben schon witzig und es gab auch natürlich diese Kamerawinkel, wo dann der Bayley Schriftzug, glaube ich, auf dem Apron quasi zu sehen.
Das sah sehr cool aus.
Genau, und davor dann eben der Schlagring, wo dann Boss, wenn ich mich nicht komplett drauf stand.
Ja, das war halt einer dieser Fingerringe, ne, von Sasha, genau, Banks.
Genau, Boss Time quasi. Das war dann wiederum nett gelöst, aber das Match hätte für mich besser sein können, war so aber in Ordnung und hätte, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich fand's anfangs richtig geil, hat anfangs richtig Spaß gemacht und dann so ab der Mitte, da hat's dann irgendwie nicht geschafft, in den nächsten Gang reinzukommen. Deswegen ist es dann für mich leider so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, besseres Weekly-Niveau geblieben. Das hat mich ein bisschen gestört.
Ja, also ist jetzt kein Match, über das ich nach dieser Review noch eine Sekunde nachdenken werde.
Was? Machen wir nächste Woche Match of the Week? Keine halbe Stunde sprechen wir über das Match.
So, jetzt nochmal, also.
Genau. Nee, auf jeden Fall behalten wir erstmal Bayley hier als SmackDown Women's Champ, als Bayley DOS Belts, DOS Straps. Und weiter geht's dann mit einem Firefly Funhouse Segment, wo sie hier sich auch wieder ein bisschen ausgetobt haben. Ne? Also Bray Wyatt hier als der Horror-Moderator hat mich ein bisschen an Elvira erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war so eine Gruselgestalt aus den 80ern, 70ern, 80ern.
Elvira sagt mir nichts.
Genau, okay. Was ich da witzig fand, diese kleine Anspielung mit, ich zeig euch mal das Gruseligste und dann kam die Karaoke-Challenge. Ja. Da muss ich sagen, so Props, also ihr habt es auf jeden Fall wahrgenommen, die Resonanz darauf, fand ich
cool. Muss aber auch trotzdem dann cool sein, wenn du eine der Frauen warst, die daran teilgenommen hat.
Ja.
Wenn du einfach sagst so, ja, hier, macht das mal, das ist unsere Idee für euch. Und dann noch mal bloßgestellt werden, hey, guck mal, was die für eine Scheiße gemacht haben.
Ja.
So passend zum Hashtag Naomi deserves better.
Ja, ja, ja. Und das war auf jeden Fall so ein bisschen die Einführung quasi in die ganze Stimmung mit Horror, Grusel, Swampfight und überhaupt. Und als nächstes sollte es dann ja das Match um den US Championship geben. Aber wie man ja auch schon aus der Kickoff-Show erfahren hat, das gibt's ja nicht, weil ein Apollo Crews sich angeblich, lieber Kai, von den Verletzungen noch nicht erholt hat, die ihm ein Bobby Lashley vor 4 Wochen zugefügt hat, während er dazwischen aber schon wieder 3 oder 4 Matches bestritten hat.
Rückfall. Ja, das ist so ein Full Nelson, der entfaltet sich erst. Also, das ist wie so ein guter Wein, den musst du atmen lassen, auch mal ein paar Wochen, so ein Full Nelson. Und dann irgendwann, dann bist du beim Duschen oder sowas, schäumst du gerade irgendwie jetzt im Falle von Apollo Crews irgendwie die Glatze ein. Und dann merkst du, oh, da habe ich ein Ziehen in der Schulter. Da war der Full Nelson.
Ja.
Und dann rufst du halt an und sagst, Leute, ich hab einen gelben für heute für Extreme Rules. Ich kann nicht kommen.
sind
wir ehrlich, die Chance ist relativ hoch, dass der Kollege sich infiziert hat in Zeiten von Corona mit Corona. Das ist schon, ja, ach, keine, also ich habe gerade überlegt, wie willst du es anders lösen? Willst du wirklich sagen, alles klar, der hat Corona?
Ja.
Also, dann stehst du halt noch schlechter da, weil immer Ric Flair da irgendwie einkutschierst.
Also Dave Meltzer hat es ja inzwischen ja quasi schon bestätigt, wenn man das bei Dave Meltzer so nennen soll. Also, er hat quasi gesagt, dass hier ein Test, also durch einen Test gefallen ist, durch den Corona-Test durchgefallen ist und entsprechend anscheinend positiv ist, was den Erreger angeht. Ich finde, warum soll man das denn nicht sagen? Also, klar, wirft das irgendwie schlechte Licht auf einen, aber da kannst du ja wenigstens sagen, wir haben ihn aber rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen, anstatt uns hier als Zuschauern anzulügen. Und wir sind doch alle clever genug, um 1 und 1 zusammenzuzählen. Also wenn das wirklich so sein sollte, der ist jetzt ja auch schon seit, ich hab geschaut, das letzte Match, was er bestritten hat, war am 29. Juni. Das heißt, das ist jetzt auch schon 3 Wochen her. Seitdem war er nicht mehr zu sehen, obwohl er eine laufende Fehde gewesen ist. Sorry, worauf hat man denn hier spekuliert? Er hat wahrscheinlich darauf spekuliert, dass er wieder gesund wird.
Ja, natürlich, aber sind wir mal ehrlich, also als ob irgendeine andere Sportliga das anders machen würde. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt hier in der Bundesliga keiner Corona hatte.
Also, ich sag mal, zumindest um jetzt den ganz offensichtlichen Vergleich zu ziehen, bei AEW mit John Moxley hat man ja gesagt, so hier, seine Frau hat Covid-19, deswegen hat man ihn erstmal rausgelassen und hat sein Match verschoben.
Ja, natürlich auch. Also das ist alles irgendwie eine ganz, ganz blöde Situation. Ich wäre auch Fan davon, wenn man sagen würde, pass auf, hier der und der hat Corona, fertig. Ich glaube einfach, dass dann darauf gehofft wird, dass man das so ein bisschen dadurch unter den Teppich kehren kann. Ja, weil wenn jetzt gesagt wird, Apollo Crews hat Corona, dann fängt nämlich das Gerede an. Aber da läuft ja auch wirklich ein Ric Flair rum, um ihn wieder zu nennen. Mit seinen, keine Ahnung, 400 Jahren. So ein Risikogruppe. Oder laufen auch andere Leute rum, Risikogruppe. Also, ne? Ja, ich glaube wirklich, dass dann Leute nicht von dieser Situation mit Apollo Crews hat Corona weiterdenken und man dann wirklich nochmal aktiv merkt, wie verantwortungslos das Ganze da ist.
Dass es aktuell gerade in Florida nicht gerade die beste Idee ist, überhaupt irgendwelche Veranstaltungen abzuhalten, das sollte jedem klar sein. Aber das macht ja auch nicht nur WWE, das macht auch AEW beispielsweise. Wir haben es letztes Mal angesprochen. Basketball geht bald wieder los, Eishockey geht bald wieder los und so weiter und so fort. Das ist alles sehr problematisch. Und ich finde, umso offener musst du da mit solchen Geschichten umgehen und da nicht irgendwie Politik spielen. Weil das ist letztlich auch was, da fühlen sich doch die Leute auch verarscht. Und da kommt man eben auch verarscht vor. So ist es. So, aber jetzt lass mal hier zu dem Punkt hier kommen, zum eigentlichen Interview, was wir dann gehabt haben, weil wir haben ja tatsächlich auch einen MVP, der hier gemeinsam mit Lashley zum Ring gekommen ist und sich ja quasi zum einzig wahren und neuen US-Champ jetzt gekrönt hat, nachdem er eh schon den Belt sich ja selbst angefertigt hat, hat er sich hier quasi selbst zum US-Champion erhoben, per Forfeit. Ich finde die Promo von ihm fand ich gut. Hat mir wieder gefallen.
Wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich mochte diesen Gag, wo er zu Bobby Lashley meinte, also ja, du musst halt aufpassen, nicht, dass dann deine Konsequenzen, also nicht, dass dann deine Aktion irgendwie meine Karriere negativ beeinflussen, weil du den so hart lang gemacht hast und dann beide so unangenehm gelacht haben.
Ja.
Das fand ich schon ganz witzig. Er ist ja nicht Champion, ne? Also nee. Unser Apollo ist ja noch Champion. Ich habe nämlich nochmal extra auf der WWE-Seite nachgeguckt. Weil das war ja bei dem Pay-Per-View sowieso nicht so ganz klar, wer ist jetzt Champion und wer hat gewonnen und generell kommen wir später auch nochmal drauf. Es ist wirklich einfach so, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich das Match in 2 Wochen haben werden, irgendwie bei Raw, wenn der Test dann wieder negativ ist.
Genau, wenn dann nicht irgendjemand anders krank geworden
ist. Genau, wenn er nicht irgendwie MVP Corona hat oder sowas. Ja, finde ich, ist okay. So, nicht das Beste draus gemacht, aber was draus gemacht. Mit der Promo von MVP, das war schon in Ordnung so, dass dieses ganze Verschleiern Quatsch ist, da sind wir uns natürlich einig, ne? Ja, soll er sein Ding machen.
Ja.
Generell übrigens, die ganzen Anzüge von MVP, die sitzen schon relativ spack, ne? Also, ja. Da muss man echt mal sagen, Kollege, wird Zeit, bald musst du neue kaufen.
ja, so ein bisschen zugenommen hat er auch, aber auch zum Beispiel Seth Rollins hat auch ein bisschen zugenommen, wenn du mal schaust.
Ja, also. Da habe ich jetzt auch mal drauf geachtet. Ich meine dann auch so, oh, der Sixpack hat er aber auch zu Hause gelassen.
Ja, bei ihm fangen auch schon die Babyfunde an.
Ja, genau. Ja, wie bei dir.
genau, bei mir sowieso. Bei mir geht das schon seit längerem so. Ja, lass mal hier dann zum nächsten Match kommen, weil passend zu Seth Rollins, hier haben wir dann ja auch Eye for an Eye. Rey Mysterio gegen Seth Rollins und Seth Rollins kommt hier erstmal raus und packt erstmal die Rohrzange aus.
Die Rohrzange aus Franken.
Genau das.
Hat ein Andy in der Tasche. Also ist ja erstmal eine coole Geste, ist jetzt vielleicht nicht das passende Werkzeug, um jetzt irgendwie ein Auge rauszuholen, weiß ich nicht, da hätte man jetzt vielleicht so eher so eine Kabelzange oder sowas nehmen können, die jetzt ein bisschen genauer ist. So weiß ich, gehe jetzt ja auch nicht irgendwie zum Kollegen Streich mit dem Presslufthammer. Also, ja, aber war trotzdem von der Aktion her, war es ja schon mal ganz cool, um so die Stimmung zu etablieren.
Ja, ich fand es halt total lächerlich. Das war schon der erste Punkt, wo sie mich schon rausgekickt haben. Sag ich dir ganz ehrlich. Das war wirklich so, ich habe das gesehen und denk mir so, oh Leute, jetzt ernsthaft, ernsthaft. Und dann ging es ja noch weiter. Dann war es ja auch so, dass dann ertönte ja die Musik von Rey Mysterio und die Kamera zoomt direkt die ganze Zeit auf Seth Rollins.
Und du weißt einfach, wenn diese Kameraeinstellung kommt,
ja,
kommt jetzt jemand von hinten.
Ja, genau so. Ja, so, oh, kommt von hinten, oh, super. Habe ich schon tausendmal so gesehen, aber ist auf jeden Fall natürlich sinnvoll in so einem Match, wo es so harte Sache gehen soll, wo hier ein Auge extrahiert werden soll, da brauchst du dann eben auch so einen gewissen Start, der es ein bisschen persönlicher macht. Deswegen passt das schon so, dass Mysterio gleich von hinten attackiert, hat ja dann auch, ja nach kürzester Zeit ja dann auch, ging es ja dann mit Gegenständen zur Sache, da wurde ja dieser Werkzeugkasten unten rausgeholt, wo dann so eine Stahlrute drin ist. Ich will wissen, was das für ein Werkzeugkasten ist, aber egal. Und Seth Rollins ja den Kendo-Stick holt. Und ich finde so die ersten großen Aktionen, ich fand den Kampf nicht schlecht. Ich fand, der war von der Psychologie her und von den Aktionen her, der war schon hart geführt. Und auch wenn ich kein großer Freund von dieser Darstellung bin, dass man jemandem das Auge aussticht mit irgendwelchen Gegenständen, das mochte ich noch nie. Ich mag auch so Einsatz von einer Gabel zum Beispiel, Abdullah the Butcher oder solche Geschichten mag ich halt überhaupt nicht. Aber irgendwie war der Kampf ja an sich schon gut, der war dynamisch, der war hart geführt, waren coole Spots drin. Der hat mir schon Spaß gemacht. Wie war es bei dir?
Auch beide geil gesellt. Also auch wenn ich an diese ganzen, an diese Flip-Powerbombs, also jetzt nicht Sunset-Flip, aber du weißt, ja, was ich meine, Powerbombs von Ray denke, wie sich da Rollins immer in die Barrikaden geschmissen hat. Also die sahen ja auch alle so aus, als hätte da, als würde dann Ray mit keine Ahnung wie viel Kraft ankommen. Das mochte ich. Also beide haben den jeweils anderen richtig gut aussehen lassen. Ich fand manchmal, auch na klar, das ist halt der Sinn von einem Match, manchmal war dieser Fokus aufs Auge so ein bisschen komisch, weil es war immer, ja, jetzt versuche ich das Auge mit irgendwas, mit dem Stuhl oder mit dem Kendo-Stick oder Kangwart rauszuholen. Der Gegner wehrt sich. Ja, dann versuche ich es halt nicht nochmal. Ja. So. Und du hattest ja vielversprechende Werkzeuge. Ich sag mal, wenn er jetzt irgendwie so keine Ahnung, ob es was so wie so ein Eispickel oder sowas war, da dieses Ding, was Rollins da einmal hatte. Du weißt, was ich meine, dieses komische, diese lange Nadel. Ja gut, das versuche ich jetzt einmal und dann auch einfach nicht mehr, wo ich mir gedacht habe, ja, aber das ist eigentlich schon mal ein sehr gutes Werkzeug. Das ist besser als die Rohrzange. Versuch's doch einfach nochmal. Das fand ich dann schon ganz witzig, dass du auch diese Stipulation aufgegriffen hast, auch so mit allen möglichen Sachen und dann wird nochmal nach dem Kugelschreiber gegriffen und versucht, das Auge auszustechen. Ja, also sinnig.
Ich hab hier bei mir in Notizen stehen, ab einem gewissen Punkt Rollins im Massenmörder-Modus, wo er einfach mit dem Kugelschreiber, mit dem Schraubenzieher und allen möglichen anderen einfach versucht, auf den Rey Mysterio einzustechen. Aber da waren auch durchaus ein paar coole Spots drin, also auch diese wo ein Ray hier einen Drop-Toe-Hole zeigt und Rollins fliegt dann quasi Kopf voran in die Kante vom Kommentatorenpult. Das fand ich sehr gut aus. Und auch ist gerade dieser Bump nach draußen zum Beispiel, wo dann draußen der Tisch aufgebaut gewesen ist und Rollins schmeißt dann einen Rey Mysterio raus, der rutscht dann wieder übers unterste Seil und landet halt auf dem Tisch draußen. Das war auch rein akustisch, war das ein cooler Effekt irgendwo, die es dann da gegeben hat. Oder auch dann, wo Seth Rollins den Kendo-Stick quasi draußen an dem Ring aufgesteckt hat, mehr oder weniger, und versucht hat, dann eben auch einen Rey Mysterio da reinzurammen. Da war schon einiges dabei und ich muss sagen, mir hat der Kampf Spaß gemacht. Und vor allem hat er mir immer dann Spaß gemacht, wenn ich nicht dran gedacht habe, dass man hier das Auge ausstechen muss, sondern dass man das einfach so als Hardcore-Match hat laufen lassen. Dann hat es mir Spaß gemacht. Aber gegen Ende hat es mich dann tatsächlich sehr, sehr verloren und tatsächlich auch sehr, sehr beleidigt in meiner Intelligenz, um es mal ganz blöd auszudrücken. Ich fand, hier waren ein paar Aktionen dabei, die mich gestört haben. Also hier war erstmal, es gab so ein komisches Ding, wo Rollins versucht hat, Rey Mysterio mit Tag-Style festzuknoten, wo man genau gesehen hat, Alter, du hast noch nicht mal Knoten gemacht, bitteschön.
Und wo sich dann Rey auch wirklich nur festgehalten hat.
Ja.
Ja, das war ein bisschen blöd.
Ja, und das hat man dann eben auch zum Ende dann diese Sache mit dem Rey Mysterio hat ja auf halbem Wege dann sein Eyepatch abgenommen, dann konnte man ja auch in bester Rick Martell, Jake Roberts Manier das weiße Auge, ne, das blinde Auge sehen irgendwo und dann haben wir ja sogar einen Stomp haben wir ja diverse gesehen, also sowohl von Rey Mysterio als auch von Seth Rollins. Und zum Ende, da können wir jetzt ja mal dahin kommen, gab es ja dann den Moment, wo Seth Rollins ja dann ein Rey Mysterio wie zu Beginn der Fehde ja in die Ringtreppe gedrückt hat und dann, Kai, dann war es vorbei.
Also natürlich erstmal der Low Blow, weil ja Rey genau, kurz davor war ja zu gewinnen, Low Blow und dann mit Stomp und dann war er komplett hinüber der Kollege. Und klar, dann gab es eben das mit der Ringtreppe und mit dem Auge. Und es ist halt schwierig, das Ding zu lösen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man sich mit der Stipulation eine Sackgasse gebuckt hat. Muss man jetzt natürlich nicht nochmal drüber reden, dass das ja so ein bisschen das Problem ist. Das wäre jetzt ja auch unsinnig. Wir sollten jetzt eher darüber reden, was daraus geworden ist. Also so, wie sie es jetzt letztendlich gelöst haben. Also dass die Stipulation irgendwie Käse ist, das Ding ist jetzt schon gesetzt. ich finde trotzdem, dass man es den Umständen entsprechend stand jetzt, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um das Match zu verarbeiten oder das Finish zu verarbeiten. Stand jetzt finde ich, dass man es okay gelöst hat. Also klar ist es irgendwie ein bisschen affig oder sowas mit diesem komischen Plastikauge da oder sowas, aber so, komm jetzt irgendwie, dann da Frame für Frame durchzugehen oder sowas und dann davon Screenshots zu machen und zu sagen, haha, guck mal, wie doof das aussieht oder sowas, ne? Also, du hast es ja nicht so krass gesehen. So, weißt du, es war so schnell, zack, 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 klar, du kannst zurückspulen, dann stoppen und dann siehst du es natürlich ganz genau, dass es mit dem Auge echt Käse aussieht. Aber du hast es ja auch gesagt, oh ja, ich will jetzt irgendwie so einen CGI-Effekt haben, ne? Dann hätten wir auch gesagt, Mann, sieht das scheiße aus. Also, und jetzt nur, weil es irgendwie nicht so ist, zu sagen, oh, ich finde das alles doof, das finde ich unfair.
Nee, damit habe ich jetzt, also ich fand dieses Gummiauge, das habe ich tatsächlich auch erst im Nachgang gesehen, weil ich mir wahrscheinlich da irgendwo eine Notizen aufgeschrieben habe oder sonst irgendwas, sondern ich habe es tatsächlich auch erst später nochmal im Replay quasi nochmal gesehen. Was mich hier massiv dran gestört hat, für mich war nach diesem Match emotional komplett die Luft raus. Ich fand dieses Bild von einem Rey Mysterio, der extrem leidet und der diese Verletzung, in Anführungsstrichen, verkauft, das hat mir nicht gefallen. Sagen wir es einfach mal so, weil das für mich auch eine gewisse Grenze überschreitet in der Darstellungsweise. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich eigentlich ab dem Punkt gar keinen Bock mehr gehabt hätte, mir das anzuschauen. Und dass sich dann noch ein Seth Rollins absolut künstlich...
Da müssen wir mal drüber sprechen. Also
erbricht, ne?
Das habe ich... Hat er eigentlich echt gekotzt?
Ich glaube, es war künstlich. Ich vermute, dass er da sich irgendwas zwischendurch reingepfiffen hat oder so.
Okay.
Also er kann sehr gut. Vielleicht ist er wie Puke damals, Darren Droster. Vielleicht kann er das.
Ja, also was man auf jeden Fall loben sollte hier, egal ob Trash oder nicht, ist der Einsatz eines Rey Mysterio und der Einsatz eines Seth Rollins. So, also weil du siehst dabei höchstwahrscheinlich irgendwie doof aus. Und außer dieses Kotzen, das war mir ganz unangenehm. Also das fand ich, war so, nee, weiß, also keine Ahnung warum. Also ja, ich kann das verstehen. Ich mochte diesen Grundgedanken zwischen, so, ich habe das jetzt gemacht, ich musste das machen und dann, oh Kacke, was habe ich da gerade getan? Das finde ich als Charakterentwicklung eigentlich ganz cool, weil ich jetzt auch wissen will, okay, was macht ein Rollins morgen? So, was sagt er? Wie nimmt ihn das mit? Wie belastet? Also, weil das wird jetzt ja sicherlich ein Ballast sein, den der Monday Night Messiah mit sich rumtragen muss. Aber ob er dafür jetzt zwingt, da irgendwie hinspucken muss, sehe ich nicht so.
Nee, ich fand diese ganze Inszenierung dieser letzten Minuten quasi von dem Match und auch dem, was dann danach passiert ist, fand ich vollkommen daneben. Und es ist, wie du schon richtig gesagt hast, man hat sich hiermit in eine Sackgasse irgendwie gebuckt. Ich wüsste auch nicht genau, wie man da rauskommen sollte, aber ich glaube, man hat dieses Match hier das ist eine total dumme Stipulation gewesen, mit der man das jetzt einfach vor die Wand gefahren hat. Und das, wie es jetzt gewesen ist, wäre für mich als Kunde, wenn ich jetzt ein normaler Zuschauer gewesen wäre, der jetzt hier nicht irgendwie darüber podcastet, das wäre der Punkt für mich gewesen, wo ich ausgeschaltet hätte. Und wo ich wahrscheinlich auch für nächste Zeit nicht mehr geschaut hätte, weil nicht, weil ich was anderes erwartet habe, sondern weil ich das einfach richtig schlecht in allen Belangen fand. Ich fand, es war schlecht inszeniert, es war dramaturgisch schlecht gemacht, es war zugleich auch irgendwo beleidigend irgendwo in gewisse Richtung und ich habe auch hier wieder das Gefühl, dass man den Zuschauer nicht ernst nimmt. Und das ist das Problem. Und da, an dem Punkt bin ich jetzt inzwischen, dass ich sage, nee, da geht's halt eben dann für mich nicht weiter. Und da gibt's auch nichts für mich schön zu reden, sondern klar, die beiden haben hier ein gutes Match gewrestelt, die haben die Stipulations durchgezogen, die haben ihren Job gemacht, klar. Aber es ist nun mal auch eher deren Job. Dem wird eben gesagt, hier, pass auf, wir machen das so und so. Und so überlegen wir uns das jetzt und so wird's dann aussehen. Ich fand das Finish hier unter aller Kanone und ich fand es richtig, richtig schlimm, was man hier gemacht hat. Und wie gesagt, der Rollins-Charakter interessiert mich jetzt kein Stück mehr als vorher. Mich interessiert der Rey Mysterio-Charakter kein Stück mehr als vorher. Diese Fehde ist für mich kaputt. Und diese ganze Geschichte zeigt eigentlich nur, dass WWE hier derzeit viel Effekthascherei betreibt. Man muss so eine Fehde nicht so auf so eine Art und Weise dann over the top bringen. Oder wenn man es over the top bringt, dann mach's richtig und übertreibe es einfach voll.
Ja, was heißt denn mach's richtig?
Dann, wie gesagt, ich hätte dann erwartet, dass man hier wirklich dann mit einem, von mir aus, kaschiere es mit Blut. Wir haben es beispielsweise bei einem Terry Funk mal gesehen, der eine Augenverletzung verkauft hat, indem er quasi extrem geblutet hat. Mach's lieber so. Was ist denn das für eine dämliche Stipulation und auch dann Auflösung dieser Stipulation, jemanden kotzen zu lassen und jemanden ein Auge verlieren zu lassen, nur um dann quasi eine halbe Stunde später zu sagen, ach übrigens, es sieht gut aus und wenn alles optimal läuft, dann kann man das Auge retten und man kann das alles retten. Das ist einfach was, da hat man wieder nur, um dich zu zitieren, Kai, von der Wand bis zur Tapete gedacht. Und das ist für mich eine ganz schlimme Fehde, die aktuell einfach nur zeigt, dass man bei WWE keine Ahnung hat, wie man auf einem vernünftigen Wege, auf einem durchdachten Wege, auf einem für eine Wrestling-Promotion, für diese Unterhaltungsform vernünftigen Wege das präsentieren kann.
Also ich muss trotzdem sagen, ich bin jetzt für 48 Stunden schon stand jetzt mehr interessiert an dem Rollins-Charakter. Nee. Weil ich wissen will, was macht er jetzt.
Nee, ist mir total wurscht.
Ja, ich schon. Aber du sagst, ja, aber ich, also mich interessiert es schon. Also deswegen, das ist
Nein, ja. es ist in der Ich fand's ab dem Moment war der Event für mich tot, sage ich dir ganz ehrlich. In dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt Leute, jetzt reicht's. Und da kam ja dann noch was hinten dran, was auch nicht besonders geil gewesen ist, das muss man auch mal dazu sagen. Deswegen, also ich fand das richtig, ja. richtig also, schlimm.
Ja, also ich muss trotzdem sagen, ich find's den Umständen entsprechend fand ich, war es trotzdem eine okaye Lösung. Nee. Also, weil, weißt du, wenn du jetzt wieder gehabt hättest, oh ja, Dominik kommt raus und sagt, Papa, das musst du nicht machen, dann bist du nicht besser als er und dann gehen sie irgendwie beide zusammen nach Hause oder sowas. So, dann hätte ich gekotzt.
Nee, also, man hätte sich als gar nicht in diese Geschichte so rein.
Ja, natürlich, aber darüber müssen wir nicht die ganze Zeit reden. So, die Situation ist jetzt, wir haben diese Fuck-Stipulation. Ja, und da muss halt gucken, was machen wir daraus.
Das zeigt doch, was gerade falsch läuft. Das zeigt doch, was kreativ gerade falsch läuft. Und du kannst doch so ein Ding, kannst du gar nicht so, also, wie gesagt, du kannst es entweder machen, indem du halt richtig gewaltmäßig all in gehst, dass du es nicht mehr siehst, was da mit dem Auge passiert. Und dann sagst, das Match wird abgebrochen und gut ist. Aber so, dann übergibt sich noch einer. Du bist dann irgendwo so zwischen so einem Comedy-Ding und dann, ha, guck mal, der kotzt und guck mal hier, Pipi Kaka und dann einem Typen, der da sein Auge scheinbar verloren hat, nur um dann eine halbe Stunde später schon wieder zurückzurudern und quasi vorzubereiten, dass ein Rey Mysterio wieder zurückkommen kann. Also, es ist doch an Konsequenzlosigkeit und Kreativitätslosigkeit einfach überhaupt gar nicht mehr zu überbieten, was man hier macht.
Ich weiß es jetzt für dich, du hättest es besser gefunden, wenn sie da steht und gesagt hätte, yo, hier, ich bin Kyla Braxton, übrigens, Rey Mysterio ist jetzt rechtsblind. Tschüss, wieder zurück zu euch.
Nein, ich hätte es besser gefunden, wenn man da erstmal gar nichts gesagt hätte.
Ja, das unterschreibe ich auch.
Ne? Also da einfach mal sozusagen, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus und werden mal sehen. Du kannst ja dann daraus auch die Geschichte weiter aufbauen und kannst sie dann anders spinnen, aber da jetzt gleich quasi noch am selben Abend, um zu sagen, ah ja, wir sind übrigens eine Horrorshow, aber übrigens bei uns passiert nichts. Das ist alles easy, passt doch. Deswegen, also ich finde das ganz, ganz schlimm.
Ja. Also ich glaube, man hätte es schlechter lösen können, egal.
Man hätte es einfach nie so ansetzen dürfen.
Ja, haben wir verstanden, Olaf Bleich.
Ne? Also das ist halt das Problem. Und was die Konsequenz daraus sehe ich halt eben auch nicht. Naja, ich freue mich dann demnächst auf das statt Herr versus Herr, vielleicht Hand versus Hand, da hacken sie einem die Hand ab, wenn er irgendwas gestohlen hat.
Head versus Head Match.
Genau. Zum Beispiel. Oder wir erschießen jemanden, oder ich weiß nicht was. ich finde das eher, ich sehe es als Effekthascherei und man versucht hier auf eine ganz krude Art und Weise irgendwie Reichweite und Aufmerksamkeit zu generieren, weil alles andere klappt anscheinend nicht.
So. Das ist das, das verneine ich auch nicht.
kommen wir zum nächsten Match. Das war deutlich besser. Wir haben den Kampf um die Raw Women's Championship gehabt zwischen Champion Asuka, begleitet von Kairi Sane, und Sasha Banks und Bayley hier. Und das war wiederum ein Match, auch wenn das natürlich echt ein schweres Standing gehabt hat. Ne? Wir haben dazwischen natürlich auch noch einen kurzes Interview mit Bayley gehabt, die hier gesagt hat, hey, übrigens, Ray, ne, du darfst jetzt nicht doppelt sehen und solche Sachen. Ich habe aber tatsächlich zwei Bells, haha.
Das war richtig unangenehm übrigens.
Genau, und ein Rückblick nochmal auf Wyatt gegen Strowman, was auch sehr lang gewesen ist. Aber jetzt hier zurück zu dem Match zwischen Asuka und Sasha Banks. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war ja so auch mein heimliches Highlight auf der gesamten Card schon. Und das fand ich richtig gut, abgesehen vom Finish. Aber ich fand, die beiden haben hier richtig hart miteinander gearbeitet. Sasha Banks hat wieder diese sadistische Seite rausgepackt, irgendwie, wenn sie auf die Hände getreten hat, die Finger verbogen hat, um den Asuka-Lock zu verhindern. Und ich fand das richtig geil. Wie war's bei dir?
Fand es ein bisschen zu lang für das, was es dann am Ende war. Ich mochte auf jeden Fall das auch wieder eine, also ich habe da auch immer so, also ich weiß nie genau, wie ich es finde. Also auf der einen Seite finde ich es geil, wenn eine Sasha Banks so sellt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz schlimm, wenn ich halt sehe, wie eine Sasha Banks German Suplex sellt. Und denkst, okay, jetzt irgendwann muss die Wirbelsäule durch sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Also du hast ja wieder gemerkt, was meiner Meinung nach sehr oft untergeht oder was auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seit dem Comeback von Sasha Banks gar nicht gezeigt wurde vernünftig, dass sie auch einfach gut wrestlen kann. Auch mal in vernünftigen, richtigen Wrestling-Matches und nicht so ein Quatsch-Tech-Team-Müll irgendwie so hin und her, so sondern so gibt der auch mal irgendwie ihre Zeit und einen vernünftigen Gegner und dann kannst du auch ein geiles Match abliefern. Das hast du hier mal wieder gesehen. Das war halt trotzdem alles von dieser Sasha Banks, Bayley hin und her Freundschaft, Role Model, Fehde, was auch immer, was in Zukunft sein wird, überschattet. Also du wusstest, okay, das hier wird jetzt einfach kein reines Wrestling-Match sein, wo am Ende der Bessere gewinnt. Sondern es wird hier einen Eingriff geben. Und für so ein Finish finde ich dann 20 Minuten zu lang. Aber es hat mir auf jeden Fall Bock gemacht auf mehr. Insofern, dass du sagst, stell die beiden gerne mal gegenüber. So irgendwie in einem vernünftigen Ding. Also das kannst du halt auch auf eine Mania-Card packen, so eine Paarung. Ne?
Absolut, ja.
Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Weil das Match war zwar so gut, aber es ging ja eigentlich gar nicht ums Match.
Ja, es ging natürlich sehr, sehr stark um diese Geschichte, ob jetzt Bayley und Sasha hier quasi alle Titel halten werden. Aber das hat mich tatsächlich gar nicht so zumindest in der Hauptphase des Matches gar nicht so tangiert hier, sondern ich hatte wirklich Spaß daran mit der Härte und mit der Intensität, die beiden Frauen hier gezeigt haben. Da waren ja auch wirklich, gerade die Konter waren wirklich richtig cool, gerade auch am Anfang zum Beispiel, wo dann eine Sasha Banks hier den Springboard Armdrag zeigen wollte und Asuka mit dem Knie kontert. Wir haben dann später auch diesen Codebreaker vom zweiten Seil gesehen, beispielsweise. Und ich mochte eben auch, dass eine Sasha Banks hier sehr, sehr schön aggressiv reagiert hat. Wir haben diesen verrückten German Suplex vom Top Rope gesehen, den Sasha steht, aber irgendwie ein bisschen merkwürdig landet, danach nochmal abrutscht und dann eigentlich das Match quasi, die haben genau das gemacht. Wenn was nicht funktioniert, dann versucht das nochmal mit noch mehr Energie hier nachzutragen.
Und ich bin ja ein Fan davon. Ne? Also ja. Ich mag das. Das haben wir auch damals bei Match of the Week von Punk und Cena von Money in the Bank 11 besprochen. Das Match muss nicht perfekt sein. Yeah. So durch so kleine Slips oder so Ausrutscher wirkt ein Match manchmal auch realer, als wenn es so perfekt choreografiert rüberkommt.
Genau, ja. Und das hat mir hier richtig gut gefallen und auch die Härte und der Wille, der hier auch immer wieder zu sehen gewesen ist, wo sie dann auch dieses am Knie da verletzt hatte und gehalten hat und dann, nein, ich bin der Champ und ich gebe nicht auf und dann gab es einen Schlagabtausch und hin und her. Und du hast gerade gesagt hier von wegen Sasha Banks geile Matches in letzter Zeit. Ja, sie war da häufig im Tag Team mit Bayley unterwegs, aber wir haben beispielsweise auch bei NXT, dem Great American Bash, natürlich auch das Match gegen Io Shirai gesehen, was auch richtig, richtig geil gewesen ist. Also Sasha, die hat das schon drauf, mit den entsprechenden Gegnerinnen da auch wirklich erstklassige Matches abzuliefern. Jetzt können wir mal zum Finish kommen. Weil ja, da war es ein bisschen wüst und durcheinander mit den Gürteln, die dann von Bayley hier ins Spiel gebracht worden sind. Und es gab den Green Mist gegen den Referee hier versehentlich. Es gab den Bellshot ja gegen Asuka, aber der Referee war ja down, deswegen musste sich dann Bayley das Referee-Shirt anziehen und sie zählt den Three-Count und auf einmal ist ja alles gelaufen. Kai, was ist denn da los?
Tja, das ist natürlich die Frage, was da los ist, ne? Also auch hier nochmal die Fachseite www.com konsultiert. Da steht natürlich noch eine Asuka, die haben ja auch dann direkt ein Statement rausgehauen, weil eine Sasha Banks hat zwar das Gebäude mit dem Gürtel verlassen, aber ist natürlich kein Champion deswegen, weil wir alle wissen, nur offizielle Leute dürfen diesen Count durchführen. Auch wenn so ein Kurs, wie wir vom 24-7-Title wissen, relativ schnell geht, um Ref zu werden. Also da reicht auch häufig so ein T-Shirt, aber hey, in diesem Fall anscheinend nicht. Ja, also ist passend. Also ich habe ja schon gesagt, also ich finde es halt insofern schade fürs Match, ja, weil das Match ein besseres Ende verdient hat, ist aber insofern sinnig, um diese Story natürlich weiterzuerzählen. So kannst du ja diese Freundschaft von Bayley und Sasha mehr aufbauen, die sich gegenseitig helfen mit allen Mitteln und Wegen. So, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie mal diesen Bossring dazu zu packen, sondern auch den Ref abzulenken oder hier mal auch von der Bayley selber Hand anzulegen, sei es eben durch einen Gürtelschlag oder dass man auch mal den Three-Count selber durchführen muss. Mag ich trotzdem. So ist irgendwie, ist kreativ. So, wer weiß, vielleicht werden wir jetzt auch innerhalb der nächsten 4 Wochen den Split haben, was ich nicht hoffe. So, weil es läuft ja gerade eigentlich ganz gut für die beiden. So im Großen und Ganzen. Also von daher sehe ich da gerade noch keinen Grund. Ja, war okay. Und lässt natürlich auch, um was Positives zu sehen, lässt natürlich auch nochmal die Chance offen für ein weiteres, irgendwann in Zukunft vernünftiges Asuka und Sasha Banks Match auf quasi Augenhöhe. Also ich sag jetzt mal so, wo es dann um die Ehre und den Titel geht.
Ja, ja, ja. Also ich könnte mir tatsächlich sowas vorstellen wie ein Winner-Take-All-Match mit allen Gürteln auf dem Spiel für ein SummerSlam, irgendwie sowas in der Richtung. Hab ich mir überlegt.
Wird Kairi Sane Tag-Team-Champion oder dann wird Kairi Sane auch Women's Champion im Fall der Fälle oder wie meinst du?
Ach, stimmt, ja. Stimmt, du hast recht. Ich hab vergessen, dass Kairi Sane eigentlich noch einen Titel bräuchte. Weiß ich nicht, irgendwie so. Ich könnte mir das halt irgendwie vorstellen, dass man hier versucht, irgendwie alle 4 unter einen Hut zu bekommen oder.
Aber ich mag halt dieses Winner-Take-All-Dinger nicht, ne? Das ist so eine Krankheit, die durch die Lande zieht. Ich will das auch nicht. Das ist immer dumm.
Ist nur eine Möglichkeit. Ich bin ja zum Glück nicht im Creative Team. Ansonsten wäre sowas wie Eye for an Eye nicht passiert. Aber
Olaf, wie fandest du eigentlich die Eye for an Eye Stipulation?
Das fand ich echt richtig scheiße. ich fand jetzt das klar, dass das Finish war blöd, das war überladen, das war zu viel. Und auch eine Asuka hat ja dann auch total dämlich ausgesehen. Da zieht dann irgendwie hier die die Role Models ziehen hier irgendwie mit ihrem Gürtel ab und machen sich über sie lustig und sie ist so, was? Also, keine Ahnung, wenn mir jemand was klaut, dann versucht er hinterher zu rennen, wenn es geht.
Ja, du hast ja einen am Rücken bekommen, ne? Also, da rennst du erstmal nicht mehr.
Ja, ja, ne? Das ist so wie bei Apollo Crews. Wahrscheinlich merkst du, das sind 4 Wochen und dann kannst du auch nicht antreten.
Ja, eben, und dann kommst du irgendwann nicht aus dem Bett hoch und dann sagst, oh, scheiße.
Peter Griffin.
Entschuldigung, Herr McMahon, ich kann nicht kommen, weil ich habe Rückenschmerzen.
Genau, ich habe Rücken. Ja, also ich fand, das war ein tolles Match, was die beiden hier geliefert haben. Das hat mir richtig gut gefallen und das Ende war schwierig, weil es halt eben auch wieder ein Storyline-Ende gewesen ist, was hier diese Fehde fortsetzt. Aber wir sind auch bei einem Übergangs-Pay-Per-View und entsprechend.
Und wir wollen ja Stories, ne?
Ja, ich, das schon, aber das hier war halt einfach ein bisschen zu viel und es war auch für mich ein bisschen zu überladen insgesamt und es war auch sehr, sehr viel Bayley, Sasha, Asuka irgendwie in der ganzen Geschichte oder Becky, Sasha vor allem. Deswegen, das ist sowas, was mich ein bisschen stört bei den Pay-Per-View. Die waren schon ein bisschen sehr omnipräsent. Aber ansonsten, das Match hier war top. Da hatte ich meinen Spaß dran. Danach gab es das Aufklärungssegment hier, Charlie Caruso mit einem Update über Rey Mysterio. Haben wir gerade eben schon besprochen. Ne? Alles ist nicht so schlimm. Vielleicht wird Rey Mysterio auch demnächst wieder sehen können. Läuft doch. Und danach gab es auf jeden Fall das Match zwischen Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler. Es ging um die WWE Championship und da war ja die Stipulation noch nicht bekannt und Dolph hat es ja auch bis zum letzten Moment rausgezögert, sogar bis noch nach der Bekanntgabe durch den Ringsprecher hat er sich dann das Mikrofon geschnappt. Ja, und was sagst du hier zu der Stipulation, die er sich ausgedacht hat? Er durfte die sich ja aussuchen und er hat ja das sehr einseitig ausgelegt. Also Extreme Rules gelten nur für ihn und er wird auch Titelträger, wenn es DQ oder Countout gibt, aber DQ und Countout zählen natürlich nicht für ihn. War das was, was sich ein bisschen interessierter an dem Match gemacht hat?
Rein faktisch gesehen war es einer der schlauesten Heel-Moves der letzten 5 Jahre. Also, weil so, klar, weil wenn er doch jetzt eh die Stipulation auswählen darf, warum soll er denn irgendwie sagen, ach, wir machen jetzt TLC? Sondern natürlich würde ich das auch so machen. Das fand ich erst einmal gut, weil es hat ihn ja schon schlau dargestellt. Und hat auch einen Drew McIntyre irgendwie in so eine Bredouille gebracht. Dass er so, Mist, ey, so hatte ich vielleicht doch eine zu große Klappe. Und natürlich auch die Chance dafür gebracht, wenn er dann, falls er gewinnt, dass man sagt, boah, guck mal, wie krass ein Drew McIntyre ist. Dolph Ziggler ist so schlau, aber trotzdem gewinnt ein Drew. Also an sich, ich habe damit ja auch nicht gerechnet, mit der Stipulation. Weil als er dann gesagt hat, ja, ist ein Extreme Rules Match, da war ich schon, oh, cool, herzlichen Glückwunsch. Aber als dann kam, ja, übrigens, das gilt aber nur für mich und du darfst das nicht und das nicht, das ist mal dieses, ich darf eine Stipulation auswählen, storytechnisch sehr schlau durchgespielt, finde ich.
Ja, das schon, bin ich auch komplett bei dir und ich fand's auch eigentlich interessant, wie man das dann hier gelöst hat, weil es gab ja immer wieder Momente im Match, wo dann auch ein Dolph Ziggler versucht hat, einen Drew McIntyre draußen zu halten, draußen länger bearbeitet hat, wo dann ein Drew mit letzter Sekunde noch in den Ring zurückgekommen ist, wo ein Dolph ihn auch provoziert hat, hier den Stuhl zu benutzen, dass ein Stuhl im Ring gewesen ist und all sowas. Ich fand dieses Gespiele eigentlich ganz interessant. Mein Problem war nur, ich habe zu keinem Zeitpunkt dran geglaubt, dass hier ein Dolph Ziggler das Ding gewinnen würde. Und das hat auch diese Stipulation nicht geändert. Und das war das, was für mich kam keine Spannung auf.
Ich hatte 2 Momente, dachte ich so, oh, das ist jetzt aber knapp. gut, es war natürlich mega geil, dass er einen Rock Bottom gezeigt hat, ne? Das war natürlich wieder
auf hier,
natürlich,
wo du letztens noch The Rock beschimpft hast.
Ja, das war dann natürlich wieder hier für uns Internet-Kellerkinder oder sowas. das war wieder gut, wo er gesagt hat, ach, übrigens hier, ihr könnt mich immer alle kreuzweise. Das fand ich super schön.
Ja, ich habe auch gelacht.
Weil ich dachte, oh, jetzt aber auf dem Stuhl und mit Zigzag, oh, schwierig. Und ich glaube, es war der 2. oder gab es sogar einen 3. Zigzag, wo ich auch dachte, oh, das könnte jetzt durchgehen. Ich glaube, wo er diesen Claymore-Ansatz mit dem Stuhlschlag gegen das Knie gekontert hat.
Ja.
Das mochte ich. Also das fand ich schon ganz gut. Also da hatte ich mal so ein paar Sekunden, wo ich leicht nervös gezuckt habe.
Ja, ich glaube, das war der 2. Zigzag, wenn ich mich komplett täusche. Danach gab es noch diese Combo aus, wo es diesen vorher noch den Glasgow-Kiss gegeben hat, wo es dann aber den Famaster gab, dann den Zigzag und dann den Rock-Bottom auf den Stuhl. So, dann gab es noch mal, das war der große Two-Count. Und im Anschluss gab es ja dann diese Phase, wo dann Dolph, warum auch immer, unbedingt den Superkick zeigen wollte. Und sich 60 Sekunden Zeit dafür gelassen hat und dann federt ein Drew McIntyre hoch, wie er es nun mal macht, und es gibt den Claymore und das ganze Ding hier war gelaufen.
Ey, das war übrigens meiner Meinung nach so ein geiles Finish, ne? Also, weil ich weiß, du hast damit Probleme, aber der Claymore-Kick, der geht langsam in die Richtung, dass er bei mir den Black Mass ablöst. Weil, wie saftig der den aus dem Leben getreten hat, wie schnell das ging, wie das geklatscht hat, wie gut das aussah. Lecko funny, da hatte sie mich. Also, ich fand das so geil, ne?
Ich finde den Claymore übrigens per se nicht schlecht. Ich finde das eigentlich ein ganz cooler Finisher, gerade weil man
den jetzt, Countdown natürlich nicht.
Man baut den ja auf.
Du magst den Countdown natürlich nicht.
Genau das. Das ist genau das, was ich nicht mag. Aber das macht er ja auch nicht momentan. Also
von ja, doch, er hat es ja einmal in einem Match gemacht.
Stimmt.
Da gab es ja den Stuhlschlag gegen das Knie. Stimmt, aber da ging er ja auch nicht durch, also selber schuld. Ne? Da hast du dich natürlich auch gefreut.
Ja, natürlich. Ich habe mich eigentlich bestätigt gefühlt, dass das eine doofe Aktion ist. Und ja.
Drew, du dumme Sau.
Ich tweete ihn gleich erstmal an bei Drew, bei Twitter.
Entschuldigung, Herr McIntyre. Könnten genau. Sie bitte aufhören, das zu zählen? Weil dann weiß der Gegner ja, dass sie kommen.
Genau. Ja, ansonsten, ich fand den Kampf eigentlich ganz unterhaltsam. Aber mein Problem war eben, dass ich einen Dolph Ziggler in keinster Weise als Bedrohung für einen Drew McIntyre sehe. Das war ja. So das. Aber die Stipulation war klug gewählt. Das war, wie du richtig gesagt hast, war eigentlich mal eine kluge Wahl, die Dolph Ziggler hier getätigt hat. Nicht so wie sonst irgendwie, was man sich da so ausdenkt. Und das hat auch für ein paar andersartige Momente innerhalb des Matches gesorgt. Und die Action war gut. Die beiden haben auch hart gearbeitet. Das hat für mich so gepasst.
Und letztendlich, wenn man es wollen würde, was man natürlich nicht macht, könnte man ja einen Dolph Ziggler auch daraufhin weiter irgendwie darstellen. Also hier, guck mal, wie schlau ich bin. Ich habe jetzt halt doof verloren durch eine kurze Unachtsamkeit. Claymore ist auch ein schneller Move oder sowas. Also der kommt jetzt, ja, also ja, natürlich, im Endeffekt hatte er alle Trümpfe in der Hand, hat das Ding verloren. Aber trotzdem geht er nicht als komplettes Opfer aus diesem Match raus.
Nö. Sondern er geht eigentlich als jemand aus dem Match raus, der ja hier den Champion durchaus an seine Grenze gebracht hat und vor allem genau. auch seine Cleverness gezeigt hat.
Genau, und dann eben durch seine Show-Off-Haftigkeit oder weil er unkonzentriert war, für 2-3 Sekunden dann das Match doch leider verloren hat. Also aus seiner Sicht, aus meiner Sicht zum Glück verloren hat.
Ich muss mal gerade im Duden Show-Off-Haftigkeit nachschlagen, glaube ich.
Kannst einfach nachtragen. Okay. Machst du mal so ein Karteikärtchen rein, Schauhaftigkeit, und dann schreibst du als Definition, wenn Dolph Ziggler wieder zu viel angibt.
Genau. Genau das. Ja, auf jeden Fall behalten wir hier wenig überraschend Drew McIntyre als Champion und das war durchaus ein solides Match. Und jetzt zu etwas vollkommen anderem, Kai.
Yo, kommen wir zum Swamp Fight. Also, ich hätte sie mir ganz toll gewünscht. Am Anfang war ja Bray in diesem Schaukelstuhl. Dann kam da ja Braun in seinem Monster-Truck oder was auch immer da war angefahren. Das wäre ganz schön, wenn dann Bray gesagt hätte, Brother Braun, I knew you'd come. Da hätten sie mich direkt gehabt übrigens. Leider nicht. Sondern du hast auf jeden Fall erstmal gemerkt, in diesem Swamp sehr subtropisches Klima. Also, was wir zuerst festhalten können. Natürlich ärgerlich für die WWE, hätten sie vielleicht noch länger auf der Payroll halten sollen, Rowan und Luke Harper, die hätten hier nochmal ihren großen Moment gehabt, dann hätten wir nicht so zwei Namen und gesichtslose Jockels da irgendwie durch den Swamp rumrennen lassen sollen, aber gut, passiert eben. Ja, aber also das war ja noch weniger ein Match als das Boneyard-Match. Das war ja wirklich ein Kampf. Das Ding hier war eigentlich Segment an Segment gereiht.
Ja.
Mit Bray Wyatt-Monologen, die 7 Stunden gehen, die uns wieder zeigen, yo, Eater of Worlds, auch wenn ich jetzt ganz böse bin, einfach langweilig wie Streichen. Braun, weiß ich nicht, Asthma-Probleme oder so, sehr laut am Atmen. Das fing ja doch leicht vielversprechend an, auch wenn es ein bisschen komisch war mit, ja, Braun schlägt sich selber nieder oder sowas. Kann man so machen, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Hat auch alles, wie ich es auch schon in der Preview angesprochen habe, sehr stark unter dem echt schlechten Acting eines Braun Strowman gelitten. So klar, ich könnte es auch nicht besser, aber hey, ich mache auch keinen Cinematic Swamp Fight Match, von daher lucky me. Aber als er dann da in diesem Schaukelstuhl saß, angekettet, da haben sie mich wirklich verloren. Weil das war viel zu lang.
Ja, erstmal, wir sind jetzt wieder in der Zeit der Cinematic Matches hier angelangt irgendwo. Und hier hat man es auch mal gesehen, in welche Richtung es eben nicht gehen darf. Es hat sich für mich auch sehr segmenthaft angefühlt. Und so wie du es richtig gesagt hast, man hat eigentlich den Eindruck gehabt, man hat hier verschiedene Set-Pieces gehabt, die hat man irgendwie aneinander geschnitten. Aber so ein richtiger Zusammenhang war dann hier irgendwo nicht drin. Also es hat sich irgendwie für mich angefühlt, wie als wenn da jemand gesagt hätte, hey, wäre doch total cool, wenn hier Braun Strowman wie bei Army of Dead hier, dass er gegen sich selber antritt, ne, und da irgendwie was hat, dann wäre es doch total cool, wenn der Eater of World doch eine Ansprache halten würde. Dann müssen wir noch Rückbezüge auf früheres Geschehen machen. Bauen wir doch noch Alexa Bliss ein und eine Schlange. Wir sind doch im Sumpf, wir brauchen eine Schlange. Komm.
Ja, das war doch hier, was er da gesagt hat. Ja, der Bray Wyatt, der hat gelacht und dem wurde 18 Mal ins Gesicht gebissen. Und der hat einfach nur gelacht. Und das war ja in Bezug zu dieser grandiosen Promo von Braun Strowman.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Und es hat, wie gesagt, für mich wirkte es alles so belanglos. Es war kein
roter Faden. Also wir müssen, Sister Abigail muss auch noch rein. Ja, sicher, pack die noch rein. Ja, die können wir aber nicht zeigen. Ja, dann tun wir einfach so, als wäre das Alexa Bliss, weil der ist halt im Kopf so ein bisschen schwierig. Ja, übrigens, ich habe hier noch ein bisschen Spiritus. Ja, komm, Mann, zünden wir auch noch an. Siehst du ja, schmeiß rein.
Ja, wir haben hier den einen Stuntman haben wir hier, den haben wir bezahlt, du. Den müssen wir anzünden. Wir müssen irgendwas mit dem machen. Nur verhauen reicht da nicht. Übrigens nicht Army of Dead, sondern Army of Darkness natürlich. Also ich fand, das war überhaupt nichts. das war auch nicht innovativ gefilmt. Es war einfach nur so, es war nicht gruselig, es war nicht trashig. Es war auch kein Wrestling-Match, es war auch kein richtiger Kampf. Und Bray Wyatt hat ja quasi gar nicht gekämpft, außer dem einen Chokeslam ins Boot, den er genommen hat.
Ja, und dass er anscheinend im Gegensatz zu dir doch großer Fan von der Eye-Stipulation ist und dann Braun mal ins Gesicht gepackt hat.
Ja, das stimmt. Aber so ansonsten, ja, und dann eben am Ende die Mandible Claw, ne? Aber es war eben kein Match. Und diese Sache mit den Typen, die da rumgelaufen sind, wirkte auch für mich so absolut x-beliebig und passte ja auch eigentlich gar nicht richtig dazu. Also, weiß ich nicht.
Nee, aber es war doch schon so, dass einer auch so ein weißes Unterhemd anhat und einer so einen blauen,
ja.
Wie so ein Overall. Also, es war schon, denke ich mal, ein Bezug zu den beiden Kollegen da, ne? Ja, also, das war irgendwie in die Länge gezogen, aber dann auch zu kurz, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also, es war keine gute Geschichte einfach erzählt. Da war genug Zeit da, nur die hatten einfach keinen Bock drauf. So das Gefühl hatte ich. Trotzdem fand ich in den letzten 2 Minuten irgendwie, die fand ich noch mal von einer Art her irgendwie cool gemacht, wo dann auch ein Braun dann ein Bray ins Wasser tritt und der dann da durch das Geländer, heißt das Wort, danke, durch das Geländer kracht. Und dann kommen da keine Blasen mehr hoch und Braun sagt, yo, das war's. Unten schon das Extreme Rules Zeichen, das mag ich ja. Wir alle kriegen dann noch irgendwie so Vietnam-Flashbacks von damals Gargano und Ciampa und haben seitdem irgendwie Vertrauensprobleme. Und dann kommt irgendwie die Mandible Claw von einem Bray Wyatt, zieht dann einen Braun rein, denkst, ah, okay, cool, so vielleicht irgendwie Fiend, weiß ich nicht. Dann wird da viel rumgeblubbert, anscheinend wird da gekämpft unter der Wasseroberfläche.
Der und weltgrößte Hot Tub.
Aber einfach auch viel auch am Furzen. So. Furzhumor.
Sumpfgase.
So. Ja, so, genau.
Sag ich auch immer.
Und dann eben kommt dann Bray raus und ich weiß nicht, ob er irgendwie sagt, so help me oder irgendwie sowas. Und das war dann schon irgendwie für den Moment ganz cool, weil du gemerkt hast, okay, da kämpfen gerade nicht Braun gegen Bray, sondern da kämpft gerade irgendjemand anders. Und dann hast du irgendwie, gut, dann auf einmal haben sie gesagt, alles klar, wir brauchen ein geiler Jacuzzi. Ein Jacuzzi braucht Düsen für Blubber und auch auf jeden Fall rotes Neonlicht. Haben sie reingepackt. Dann kam der Fiend raus. Aber Gag beiseite, das mochte ich dann schon irgendwie, weil es dann eben der Aufbau ist für ein SummerSlam.
Ja, kann man sagen. Ich glaube, das einzig Positive, was ich jetzt hier mitnehme, ist die Tatsache, dass der Fiend wieder eine Rolle spielen wird, dann ist quasi das Übergangsprogramm mit den Three Faces of Bray Wyatt ist jetzt erstmal vorbei. Ich fand das Match hier stinke langweilig mit
absolut. Ganz vielen
Momenten, wo ich mich gefragt habe, so was soll das mit einer viel zu langen Ansprache? Auch dieser Kampf im Wasser, wo dann ja schon wieder jemand ertränkt wird irgendwo, finde ich auch schwierig aktuell. Und zugleich war es eben auch nicht innovativ in irgendeiner Art und Weise. Es hat keine richtige Geschichte erzählt. Es war kein roter Faden da. Ich habe gelesen, dass Bray Wyatt hier sehr, sehr aktiv bei der Produktion mit involviert gewesen sein soll, wo es heißt, irgendwie, ja, er hat immer neue Ideen, lässt sich immer was einfallen. Wenn das die Ideen von dem Bray Wyatt sind, dann soll künftig jemand anders das bitte schön machen, weil angeblich soll hier ein Vince McMahon nicht dran beteiligt gewesen sein. Also dem können wir diesmal nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Ich fand das ganz furchtbar. Also ich fand's stinkelangweilig. Ich fand's zu lang. Ich fand, die Charaktere sind nicht besonders gut rausgekommen. Gerade auch der Sektenführer Bray Wyatt. Also, was ist denn das? Also der ist doch gar keine Bedrohung oder sonst irgendwas, sondern der ist einfach nur die Laberbacke, der hier mit der Laterne durch den Wald rennt.
Ja, aber es war halt das, wie wir es damals schon gesagt haben. Dann steht er da wieder, sagt irgendwie wieder 4 Jahre, ja, und dann sind da die Buzzards und die Erde ist ganz schwierig. Übrigens, ich hab dir die Welt gegeben, so, du kämpfst dagegen an in deinem Kopf, aber ich lass es raus und schwarze Schafe sind übrigens auch da. Und dann so ein bisschen rauche ich die Stimme und das Ding auf 5 Minuten gestreckt. Ey, also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sag mal, so eine Promo, die schreibe ich dir in 15 Minuten.
Na, bin ich ja mal gespannt. Dann in der nächsten Ausgabe von No Holds Barred nicht nur die zweite Ausgabe von der Elf, den sie Elf nannten, dann auch Kais Swamp Chronicles.
Ja, wirklich. Ich google einfach kryptische Sätze und dann ziehe ich mir so 100 Dinger raus und reihe die einfach irgendwie scheißegal wie aneinander.
Ja.
Und dann habe ich eine Wyatt-Promo.
Wahrscheinlich. Nein, auf jeden Fall, das hier war, glaube ich, mit eines der schlechtesten Cinematic-Matches, was wir irgendwo gehabt haben. Das war halt eben nicht out of the box. Das war ein bisschen gewollt und nicht gekonnt und irgendwie ganz viel reinschmeißen, damit Leute sagen können, hör, kenne ich. Ich fand's richtig, richtig schlecht. Und das hat auch am Ende eines Pay-Per-Views in meinen Augen nichts zu suchen, weil du jetzt dieses Ding hättest du hervorragend über eine ganze Ausgabe SmackDown aufteilen können. Finde ich. Das hättest du so schön machen können. Einfach hier immer in Segmente, 2, 3 Minuten, okay, 10 Minuten die Ansprache von Bray Wyatt und bla bla blub. Aber das hätte dann irgendwo gepasst. Aber so war es für mich einfach viel zu lang und viel zu unpointiert und ohne richtige Struktur, ohne richtige Entwicklung da drin. Und letztlich diente es ja wirklich nur diesem Aufbau, der dann zum Ende hin kam, wo man gemerkt hat, ach so, deswegen tue ich mir das hier gerade an. Damit wir dann wirklich Richtung SummerSlam dieses Match zwischen The Fiend und Braun Strowman haben, wo dann auch endlich hoffentlich die Titelregentschaft von Braun Strowman ein Ende nimmt, weil das tut ihm auch nicht gerade gut.
Ja, ganz genau. Also dann lass den Fiend wieder. Ich hoffe halt echt, dass er den Gürtel, wo auch immer er jetzt in der Zwischenzeit war, da am besten vergessen hat. Also ja, dieses komische Ding da.
Den Maskengürtel.
Ja.
Ja, solange Goldberg nicht wieder zurückkommt, um den Fiend zu zerlegen, ist alles gut. Ansonsten, glaube ich, können wir dann hier auch so Richtung Fazit zu The Horror Show at Extreme Rules 2020 kommen, Kai. Was ist hier dein Fazit zum Match und was ist deine Bananenwertung?
Also zum Match haben wir gerade gesagt, so scheiße.
Event.
ja, der Event, der ist halt wirklich schwierig, ne? Also so Kickoff-Show lasse ich mal raus, das war grundsolide, das ist okay, ne? Ist aber auch ein Kickoff-Show-Match, das kannst du in der Weekly bringen, komplett egal. Tables Match hat mir echt Spaß gemacht. Das fand ich ganz cool. Bayley gegen Nikki Cross brauche ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Ich muss also das Match von Rey gegen Rollins, also ich sage jetzt bewusst das Match, ne? Also das, was sie gekämpft haben, das fand ich echt gut. Du hast gemerkt, die zwei, die haben eine geile Chemie zusammen. Die können da coole Sachen irgendwie rausholen. Die sellen füreinander richtig gut. Ich bleib dabei, dass sie es, wenn man diese Prämisse nimmt, diese dumme Stipulation ist jetzt gesetzt, ist das für mich trotzdem eine okaye Lösung, die sie da gefunden haben, um da irgendwie rauszukommen. Das hätte bei weitem schlechter enden können. Wie gesagt, mit Match wird unterbrochen oder Dominik kommt raus und sagt, Papa, bitte mach es nicht. So, das hätte ich noch viel beschissener gefunden. Grüße gehen raus an das Hell in a Cell Match zwischen Rollins und dem Fiend. Asuka gegen Banks, auch wirklich ein echt gutes Wrestling-Match. Ende eben storyline-technisch, kann man aber jetzt irgendwie auch nicht meckern. Drew gegen Dolph hat für das, was es war, schon wirklich Spaß gemacht. Aber trotzdem, also ich sag mal so, das Ding insgesamt, ja, ich 4 von 8 würde ich geben.
Ja, bei mir, also ich sehe die grundsätzliche Matchqualität ähnlich wie du. Blick gerade, ja, also ich, mir hat halt wirklich dieses dieses Schlussfinale von Rollins und Rey Mysterio, das fand ich ganz grauenvoll. Ich glaube auch, dass ich den Opener nicht ganz so stark fand wie du. Ich bin bei 3, ehrlich gesagt. Also da war zu vieles dabei, wo ich mich persönlich drüber aufgeregt habe, wo ich jetzt gerade noch meinen kleinen Schrei Olaf irgendwie zurückhalte und den nicht rauslasse. Aber da war wirklich vieles dabei, wo ich gesagt hätte, nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Also diese Sache mit den das Finish von wir hatten diverse Fuck-Finishes dazwischen natürlich auch. Ne? Es sind sehr viele Finishes, die nicht richtig glatt gewesen sind, die auch nicht richtig rund gewesen sind. Entsprechend bin ich dabei 3 und einfach ein bisschen negativer als du, weil der Main Event war eine Katastrophe.
Ich hätte noch eine abschließende Frage.
Ja.
Glaubst du, das Event hätte besser geendet, wenn wir, also alles bleibt so, wie es ist, ne? Aber einfach nur so vom Feeling her. Glaubst du, es wäre besser gewesen, wenn man Ray und Rollins als Main Event gehabt hätte und dann danach einfach Ende gewesen wäre? Dass man dann wirklich mit seinen eigenen Gedanken da rausgehen muss und nicht dieses, ja, übrigens, Rey Mysterio ist noch da und ich glaube noch alle Sehnerven sind verknüpft mit dem Auge, sieht gut aus. Also, dass du dann wirklich so verstört, vielleicht auch manche verschämt oder manche auch unangenehm berührt oder verwundert auf jeden Fall mit irgendeiner, jeder mit einer anderen Emotion aus diesem Event rausgegangen wären. Das hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Als dieses kollektive, ja, Swampfight war schon kacke. Ja,
ist gut möglich, ja. Weil das Match an sich war nicht schlecht. Also das muss man ganz klar sagen. Das Match an sich war ja durchaus in Ordnung, aber das Finish war einfach Katastrophe und hat mich tatsächlich schlimmer abgestoßen, als ich es in der Form erwartet hätte. Und dann hätte es mich halt nach dem Event abgestoßen. Andererseits hätte ich das dann komplett mitgenommen. Ne? Also das wäre dann mein Lasting Appeal, wäre dann das gewesen.
Und ich glaube, dass du dann trotzdem, jetzt unabhängig von deiner persönlichen Einstellung, dass es trotzdem noch mal für Interesse bei Raw gesorgt hätte. Weil dann Leute wissen wollen, was ist jetzt mit Rollins, was ist mit Rey Mysterio, also, was passiert, ist der tot oder was passiert jetzt? Dann hättest du halt irgendwie mit einem, was ja auch David irgendwie immer so anspricht, du hättest ja trotzdem mit einer Art, egal ob man ihn mag oder nicht, Cliffhanger geendet.
Ja, ich weiß nicht, ob das, was man hier momentan als Geschichten und als Cliffhanger verwendet, ob das Aufmerksamkeit generiert, weil es nichts Positives ist. Also bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. So. Also ich hätte, wie gesagt, ich hätte danach abgeschaltet und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch Raw nicht geschaut. Einfach gesagt, so, nee, ich habe jetzt erstmal Schnauze voll davon. Ihr habt mich gleich dreifach für dumm verkauft in einer Show. Einmal die Sache mit Apollo Crews, wenn das mit Corona sich rausstellt, da komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Dann hier bei dem Finish, dann ganz viele Fuck-Finishes und dann eben noch der Main-Event, der absolute Grütze ist. Im Endeffekt nehme ich eigentlich hauptsächlich ein richtig gutes Match zwischen Asuka und Sasha Banks mit und einem überraschend guten Match zwischen Ziggler und McIntyre. Aber ansonsten war das halt alles nett, aber auch vieles, was mich wirklich in meiner Existenz beleidigt irgendwo. Ich weiß, da war so vieles dabei, wo ich diesen Suspense of Disbelief nicht mehr aufbringen konnte. Und das nervt mich einfach, dass man das jetzt irgendwie so macht und dass man da offensichtlich kein Feingefühl mehr hat, wo man überhaupt mit dem Produkt hin möchte und was man zeigen kann. Und das kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Das ist ganz, 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 ganz schwierig, gerade nach diesem Event, weil da so vieles dabei gewesen ist, wo ich gesagt habe, Leute, nee, sorry. Also, da gucke ich dann lieber was anderes. So, Punkt. Wort zum Sonntag. Willst du noch was sagen, Kai?
Nee, ich glaube, also ja. Ich will trotzdem jetzt wissen, was ein Rollins sagt. Da bin ich ehrlich. Also, da weiß ich nicht. Das interessiert mich jetzt einfach.
Ja, er wird dasselbe sagen wie wahrscheinlich jede Woche auch.
Ja. Naja, Hauptsache, er sagt nicht so viel Inhaltsloses wie der Kultleader Bray.
Das ist absolut richtig. Aber ich glaube, dann können wir hier an der Stelle auch den Deckel drauf machen. Yes. Damit bin ich auch so verfallen wie der Kultleader Bray. Was haben wir diese Woche noch? Wir haben diese Woche noch am Mittwoch gibt's bei Patreon Steady, haben wir das Magazin im Angebot und wir haben natürlich dann auch zum Ende der Woche die nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Da sprechen wir über Sid diesmal, aber pro Leute, die lustige Promos halten. Und wir haben das Match of the Week und am Wochenende geht's dann auch weiter mit dem nächsten Wochenend-Podcast und da holen wir dann den Rassismus im Wrestling Podcast nach, wie wir versprochen hatten. Den bauen wir jetzt dann wieder hier ein und sprechen dann über Stereotype, Gimmicks, über Zwischenfälle und so weiter und so fort. Da werden wir drüber plaudern. Und Kai, letzte Worte?
Ich glaube, wo die WWE wirklich ihr Wort gehalten hat, was sie ja häufig nicht tut, war schon irgendwo eine Horrorshow, ne?
Ja, es war nicht nur ein Slogan, es war ein Spoiler auf jeden Fall. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.